Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming, der Tag mit Dr. Birte Förster, Historikerin an der Uni Bielefeld. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Flemming.
Frau Förster, in Ihrer E-Mail-Unterschrift, da heißt es akademische Oberrätin, Arbeitsbereich Globalgeschichte, translokale Verflechtungsgeschichte. Also zwei von drei Punkten verstehe ich, aber translokale Verflechtungsgeschichte, können Sie das in einem Satz erklären?
Ja, also vielleicht geht es darum zu sagen, wir sind ja verflochten mit der ganzen Welt, aber eben auch mit einzelnen Orten aus dieser ganzen Welt. Wenn Sie jetzt an die deutsche Kolonialgeschichte denken, vielleicht Berlin mit der Hauptstadt Namibias, das wäre zum Beispiel eine translokale Verflechtung, oder mit einem Staudamm, der Energie produziert für Aluminium, was in deutschen Autos gebraucht wird. Das wäre auch eine Form von translokaler Verflechtung.
Vom Lokalen zum Globalen. Birte Förster, wir sortieren nicht nur den Tag, sondern gleich die ganze Woche, weil Wochenende ist. Da schauen wir gleich nach Griechenland. Moria auf Lesbos. Es war das größte Flüchtlingslager Griechenlands und auch Europas. Nach den Bränden geht es nun darum, was aus den Bewohnern wird. Zunächst sollten sie wieder ins Provisorium einziehen, aber das wollen wohl nicht alle. Die Polizei setzt Tränengas ein. Birte Förster, die einfachste Lösung, nämlich die Geflüchteten nach bestimmten Kriterien auf EU-Staaten zu verteilen, das scheint auszuscheiden. Was also tun?
Also ich würde die Frage ganz anders stellen. Warum sind die noch nicht in Deutschland? Das ist ja nicht mal ein Fünftel der Allianz Arena Plätze in München, über die wir da sprechen. Und das Thema ist ja auch nicht erst jetzt virulent, sondern schon seit langer Zeit. Also wenn Sie sich an die Zeit vor Corona erinnern, haben wir da schon immer darüber gesprochen, dass die unbegleiteten minderjährigen Flüchtenden doch jetzt mal zu uns kommen sollten.
Ja.
Städte sind bereit, die Leute zu nehmen.
Klingt einfach, so einfach scheint es aber doch nicht zu sein. Es gibt einen politischen Streit darüber, auch durch die politischen Lager. Gerd Müller, CSU, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der sagt zum Beispiel:
Es kann nicht sein, dass wir jetzt wieder wochenlang diskutieren, sondern wir sollten das Angebot der deutschen Länder und Kommunen aufgreifen und zeigen, Deutschland handelt sofort. Wir können das auch nicht den Griechen jetzt überlassen. Es sind europäische Flüchtlinge. Und Deutschland könnte hier ein Zeichen setzen jetzt. Wir nehmen 2000 auf und fordern alle anderen Länder, Frankreich, Niederlande und andere auf, dem guten Beispiel zu folgen.
Birte Förster, ich vermute Sie als Mitgründerin von der Seite geflüchtet.de. Sie sind da nicht wirklich anderer Meinung.
Nein, ich würde nur nicht sagen, wir nehmen 2000, wir nehmen jetzt die ganzen, ich glaube 12.600 sind es noch. Und wir hätten die eigentlich direkt nach dem Brand schon holen müssen.
Ich widerspreche Ihnen kurz und sage, ist Deutschland tatsächlich Vorreiter bei der Aufnahme von Menschen aus diesen Flüchtlingslagern? Was ja vernünftig wäre einerseits. Andererseits setzen wir dann das Zeichen an die anderen EU-Länder. Prima, geht euch nichts an, wir Deutschen machen das schon.
Ja, wir reden ja jetzt über eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die absoluter Verelendung ausgesetzt sind, und zwar nicht erst seit dem Brand, schon seit von vorher. Und die würde ich jetzt holen und dann kann ich danach gerne nochmal verhandeln mit den anderen EU-Flüchtlingsländern. Insgesamt frage ich mich als Historikerin mit einer etwas ja auch weiter entfernten Perspektive, warum Zuwanderung überhaupt als so etwas Negatives beschrieben wird. Wenn wir an das Jahr 2015 und den Satz, wir schaffen das, zurückdenken, dann haben wir da ja auch erlebt eine ganz große Welle von Solidarität, die auch weiterhin anhält. Menschen kümmern sich um Geflüchtete. Meine Mutter zum Beispiel, pensionierte Grundschullehrerin, unterrichtet Kinder aus zwei Familien. Die Schülerinnen und Schüler sind inzwischen so weit, dass sie Abschlüsse machen. Die Menschen lernen Deutsch, was ein ungeheurer Aufwand ist. Ich bin jeden Tag froh, dass ich das nicht tun musste in meinem Leben, diese schwere Sprache zu lernen. Und wir haben ja ganz viele Erfolgsgeschichten. Langfristig, wenn wir es rein ökonomistisch betrachten, ist es ja gut, wenn wir Zuwanderung haben und die Bevölkerung zumindest nicht schrumpft, weil wir natürlich auch Personen brauchen, die in unsere Sozialversicherungssysteme einzahlen.
Sie haben das Stichwort. Sie haben das Stichwort 2015 genannt. Das hat auch Bundesinnenminister Horst Seehofer gestern benutzt, nach dem Motto, ein zweites 2015 muss vermieden werden. Streiten wir jetzt nicht im Nachhinein, und da kommen Sie auch als Historikerin durchaus wieder ins Spiel, um eine Art Interpretation, die rechts ausgerichtet lautet, da gab es eine unkontrollierte Grenzöffnung.
Ja, also das ganze Thema ist natürlich eine Interpretationsfrage. Das ist für mich ist eine ganz wichtige Frage, warum haben sich die positiven Narrative, die Herfried Münkler ja zum Beispiel auch immer fordert, warum haben die sich nicht durchgesetzt? Es gibt ja ganz viele, die sich weiterhin engagieren und sich um Geflüchtete kümmern. Und das ist ja auch was ganz Großartiges, also solidarisch zu sein. Wenn Sie auf die internationale Wahrnehmung Deutschlands zu dieser Zeit schauen, als Führer der freien Welt, ja, das ist eigentlich ja was, was man vielleicht nicht gedacht hätte, dass uns sowas nochmal passiert. Also das hat eine ganz starke Wahrnehmungskomponente. Und jetzt das erstmal 2015 überhaupt als Drohszenario zu bezeichnen, finde ich schon falsch, aber das steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Wir reden derzeit über 12.600 Menschen, wie gesagt, nicht mal ein Fünftel der Münchner Allianz Arena. Könnten Sie sogar Fußballspiel zeigen unter Corona-Bedingungen mit diesen Personen?
Ja, aber zu dieser Debatte gehört natürlich auch dieser Einwurf, jetzt wollen wir die Brandstifter nicht auch noch belohnen.
Das ist ja noch meines Wissens gar nicht klar. Und andererseits würde ich mich schon auch fragen, wenn man so verzweifelt ist, dass man sein eigenes Haus anzündet, was bleibt einem da eigentlich noch? Und da kann man vielleicht auch noch mal die UN-Charta der Menschenrechte, die ja für alle Menschen auf dieser Welt gilt, zitieren. Da steht drin in Artikel 3, jeder hat das Recht auf Leben in Freiheit und Sicherheit der Person. Jeder. Das heißt auch die Menschen in diesem Flüchtlingslager.
Wir haben auch noch eine Debatte um die sogenannten Pull-Faktoren, vielleicht übersetzt eine Art Sogwirkung. Also Flüchtlinge machen sich auf den Weg, weil es Geflüchteten vor ihnen schon so gut ergangen ist. Im Umkehrschluss heißt das schon auch, wir brauchen Bilder wie aus Moria, vielleicht sogar Bilder von ertrunkenen Migranten.
Nein, da würde ich Ihnen absolut widersprechen. Und ich glaube auch, dass das mit den Pull-Faktoren hat, ist ja natürlich auch mit den Push-Faktoren ist auch ein bestimmtes Framing. Ja, wir müssen also erstmal weltweit die größten Migrationsbewegungen kommen überhaupt nicht in Europa an, sondern die sind vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent zu finden. Und dann müssen wir uns überlegen, warum sind Menschen so verzweifelt, dass sie ihre Heimat verlassen? Das ist in Syrien ja ganz klar. Das Land ist durch den Bürgerkrieg verwüstet. Und die anderen Flüchtlinge kommen hauptsächlich aus dem subsaharischen Afrika. Das ist die ärmste Region der Welt. Sehr beliebt für europäische und westliche Industrieländer für Ressourcenextraktion und trotzdem nicht teilhabend an dem eigenen Reichtum. Und da muss man doch eigentlich eher an den Pull-Faktoren arbeiten. Ja, denken Sie zum Beispiel an daran, dass in Ghana der Tomatenmarkt zusammengebrochen ist, weil Italien billige Tomaten nach Ghana importiert. Da machen sich jetzt Ghana auf den Weg und arbeiten dann in Italien in der Tomatenernte unter verelendenden und ausbeuterischen Bedingungen.
Ein Großteil der Geflüchteten dieser Welt kommt aus Afrika. Wir blicken auf diesen Kontinent und wir sehen Krisen, wir sehen Bürgerkriege, Korruption und Misswirtschaft. Birte Förster, wir wollen aber mal etwas einen anderen Blickwinkel in die Diskussion bringen. Wir schauen mal auf den Fluss Kongo und konkret auf ein Staudammprojekt.
Ja, im Kongo ist ja in der Demokratischen Republik Kongo gibt es diesen riesigen Fluss Kongo, an dem es schon bereits zwei Staudämme, die heißen Inga 1 und 2, gibt, um Wasserenergie zu erzeugen. Das sind Projekte, die sind angefangen worden in den 50er Jahren und dann mit der Weltbank gefördert gebaut.
Und nun reden wir über Inga 3.
Ja, eigentlich reden wir sogar über Grand Inga, also das neueste Projekt, was gebaut werden soll. Das soll nämlich grünen Wasserstoff erzeugen.
Und damit ahnt man schon, das Ganze hat auch was mit Deutschland zu tun. Das könnte uns bei unserer Energiewende helfen.
Genau. Also auf dem Weg hin zu Klimaneutralität braucht man eben diesen grünen Wasserstoff unter anderem. Und Deutschland ist nicht in der Lage, das in größerem Maße selbst zu produzieren, zumindest den Bedarf nicht annähernd zu decken, vielleicht ein Sechstel, ein Siebtel ungefähr. Und da kommt eben jetzt nach dem Willen von dem Afrika-Beauftragten Günther Noke das neue Staudammprojekt im Kongo ins Spiel.
Der ist ja, ich sage das mal salopp, ganz aus dem Häuschen. Der spricht von einer eierlegenden Wollmilchsau, mit der also nicht nur die Klimapolitik, auch die Industrialisierung Afrikas und dazu noch gute internationale Beziehungen unter einen Hut gebracht werden könnten.
Ja, der ist ganz enthusiastisch und er klingt im Grunde so wie Entwicklungsexperten aus den 1950er Jahren. Die betrachteten Afrika nämlich so ein bisschen wie so ein Tabula Rasa, wo man jetzt ganz toll gestalten kann. Und diesem Geist hängt er ganz offensichtlich an. Es ist derzeit so, Inga 1 und 2 werden renoviert, weil die wegen der Verschlammung des Kongo ein Viertel ihrer eigentlichen Leistung nur produziert haben. Das heißt, man hätte da eigentlich erstmal die Möglichkeit, weiter auszubauen, bevor man jetzt ein Riesenprojekt sich überlegt, das auch erstmals den ganzen Kongo aufstauen würde, was zu Zwangsumsiedlung führen würde, was ein relativ großes Problem ist für diejenigen, die zwangsumgesiedelt werden. Die kommen nämlich in der Regel, das wissen wir aus anderen Projekten, nie wieder in ihrem Leben so an. So, das findet Herr Noke alles relativ unbedenklich. Was aber vielleicht noch schwerer wiegt, ist, dieser Staudamm würde 80 Milliarden Dollar kosten. Und indem man Staudämme baut, schafft man mehrfach Abhängigkeiten. Deswegen funktionieren die im Grunde wie Machtspeicher einer bestimmten politischen Entscheidungssituation. In der Regel bei den afrikanischen Staudämmen ist das die Kolonialzeit. Sie haben eine zukünftige Abhängigkeit auch, weil sie müssen diese Staudämme pflegen. Die müssen nicht nur bauen, sondern die müssen ständig auch gepflegt werden, weil gewartet, das Klima bedroht auch Staudämme. Und die sind gebaut worden, um Energie zu erzeugen, um Ressourcen also vor allen Dingen Metalle zu verhütten.
Sie haben das Etikett benannt, 50er Jahre. Das ist also rückwärtsgewandt in der Zeit, als man noch salopp und locker von Entwicklungshilfe gesprochen hat, nicht von wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Entwicklungshilfe, die den Helfern mehr hilft, als denen, denen geholfen werden soll?
Ja, man muss eben sich fragen, wer profitiert von dieser Energieerzeugung? Wir wissen aus Studien, um Afrika lokal oder national die Industrie zu fördern, braucht man eigentlich dezentrale Energieversorgung. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, die Demokratische Republik Kongo ist nicht sehr dicht besiedelt. Da gibt es zum Beispiel so gut wie kein Elektrizitätsnetz, um den Strom überhaupt in jedes Dorf zu bringen, sondern das dient eben internationalen Konsortien, die dort Aluminium, Kupfer und so weiter verhütten. Und dieser Ressourcenextraktivismus, der macht jetzt in Nokes Idee Platz, sowas wie einer Energieabschöpfung.
Kurz gesagt oder gefragt, Dekolonisierung, das geht anders.
Ja, also Dekolonisierung stellen wir uns ja als einen ganz langfristigen Prozess vor und der aus meiner Sicht eben sozial und wirtschaftlich noch nicht abgeschlossen ist. Und solche Projekte durch die ungeheuren Kosten, durch ihre Materialität, die perpetuieren ja bestimmte Abhängigkeiten. Also die Demokratische Republik Kongo hat natürlich keine 80 Milliarden Dollar, um diesen Staudamm zu bauen. Man muss also Förderung, Kredite und so weiter in Anspruch nehmen und sie wird, das vermute ich sehr stark, diesen Strom nicht nach Weltmarktpreisen erzeugen können. Also wir reden nicht auf einer Beziehung auf Augenhöhe. Und wenn man dann diese Fantasien von Noke sich anhört, dann passt das auch wirklich sehr gut zusammen, dass es dann nicht um Augenhöhe geht. Der findet es ja auch unproblematisch, Personen umzusiedeln dafür.
Deutliche Worte der Historikerin Birte Förster. An diesem Wochenende, da finden Regionalwahlen in Russland statt. Wir blicken deshalb auch ganz genau hin, weil diese Wahlen vermutlich der Schlüssel sind, zu verstehen, warum der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny vergiftet wurde. Auf dem Rückweg nämlich von seiner Sibirienreise. Stefan Lag, der erklärt, was hinter dem Oppositionsprinzip Smart Voting steckt.
Dabei geht es darum, strategisch klug zu wählen und die Stimme den Politikern zu geben, die die größten Chancen haben, den jeweiligen Kreml-Kandidaten zu schlagen, so Nawalny. Es wird kein schneller Prozess sein, es ist eine lange Kampagne. Ich werde Sie verrückt machen mit Anrufen, sich auf der Website zu registrieren. Ich versichere Ihnen, wenn Sie immer noch daran interessiert sind, an den Wahlen teilzunehmen und Sie möchten, dass Ihre Stimme etwas entscheidet, dann müssen Sie klug abstimmen, wie es unser System vorschlägt. Eine eigene Smart Voting App wurde von Nawalny gestartet. Wahlkreisbezogen gibt diese Empfehlungen, welche Oppositionskandidaten am ehesten die Vertreter der Regierungspartei Geeintes Russland verdrängen können.
Birte Förster, alle Kritiker also gegen die Abgeordneten der Regierungspartei Geeintes Russland, einfach aber wirkungsvoll?
Ja, Nawalny wird ja die Gründung einer eigenen Partei verwehrt. Und ich denke, in einer Demokratie ist es legitim, die Mittel auszuschöpfen, die man hat. Und das tut er ja mit diesem Konzept des Smart Voting.
Wir wissen beide nicht, wer Nawalny vergiftet hat. Der französische Europapolitiker Jean-Louis Bollange hängt sich da wesentlich weiter aus dem Fenster.
Je pense que c'est l'habitude. Nous sommes dans un pays où les opposants ont l'habitude de disparaître.
Es ist das Bekannte. Das ist ein Land, in dem Oppositionelle für gewöhnlich verschwinden. Unsere demokratische Kultur, die Achtung der Opposition, sind den Sitten und Bräuchen des KGB und seiner Nachfolger zuwider. Gibt es eine internationale Botschaft? Wahrscheinlich ja, die, dass die demokratischen und liberalen Werte, die im Westen von Europa hochgehalten werden, die russischen Regierungsstellen nicht wirklich betreffen.
Sagt Jean-Louis Bollange von der französischen Mitte-Rechtspartei Mouvement Démocrate. Treffen könnten die Sanktionen ja, und zur Debatte steht das Projekt Nord Stream 2, Röhren durch die Ostsee für Gas aus Russland nach Deutschland. Frau Förster, stoppen?
Naja, also wenn man ein Druckmittel in der Hand haben will, dann ist es natürlich sinnvoller, das zu tun, solange die Infrastruktur noch nicht vollendet worden ist. Man muss sich nur überlegen, was will man denn damit erreichen? Also will man Aufklärung für diesen Fall erreichen, dann wird vermutlich in Russland ein Bauernopfer gebracht und gesagt, das ist jetzt geklärt, wir haben ein Geständnis. Das führt ja nicht wirklich weiter, denn Nawalny ist Teil eines größeren Problems, was ja auch Ihr Kollege schon angesprochen hat. Verbot von Parteigründung, Razzien, Gerichtsverfahren, die höchst problematisch sind, Zwangseinzug zum Militär, Kontosperren und so weiter. Im Grunde wäre ja das Fernziel zu erreichen, dass sich in Russland die Zivilgesellschaft und Oppositionelle in Parteien organisieren könnten, wie man das aus Demokratien in kennt.
Da gebe ich den Russenversteher und sage, das ist doch aber eine Einmischung in innere Angelegenheiten.
Ja, das ist vermutlich auch ein wichtiges Problem. Allerdings, wenn sie Oppositionelle im Tiergarten ermorden lassen, wo ja auch Zeichen auf eine Involvierung zumindest hindeuten, gesichert haben wir da nicht, dann ist das natürlich auch eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Oder denken Sie an den Fall in Großbritannien. Mit dem Fund kann man vielleicht nicht so gut wuchern. Ja?
Also dann doch Nord Stream 2 weiterbauen. Der Hahn, der kann ja dann später noch zugedreht werden.
Also wie gesagt, ich würde sagen, wenn man das als Druckmittel benutzen darf, dann darf man die Infrastruktur nicht zu Ende bauen. Denn sobald sie die haben, wird die auch benutzt.
Sie hatten ja schon, als wir über Afrika gesprochen haben und den Kongo, von Infrastruktur als Machtspeicher gesprochen. Können Sie doch noch mal ein bisschen genauer erklären, dieser Mechanismus? Das ist ja, klingt ja erstmal sehr, sehr überzeugend, aber so hundertprozentig habe ich es noch nicht verstanden.
Ja, also ein Teil von so großen netzförmigen Infrastrukturen wie diese Pipeline von Nord Stream ist ja, dass sie eine ungeheure Materialität haben. Das heißt, in dem Moment, wo sie diese Infrastruktur gebaut haben, haben sie ja ein großförmiges Projekt abgeschlossen. Das sieht man bei einer Pipeline, die am Meeresboden verläuft, natürlich nicht so deutlich wie bei einem Staudamm. Aber dann haben sie ein Instrument für wirtschaftliches wie politisches Handeln, das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Bedingungen beschlossen worden. Und zwar vielleicht in diesem Fall, bevor noch deutlicher wurde, wie in Russland mit Oppositionellen eigentlich umgegangen wird. Und jetzt ist eben die Frage, kann man das als Druckmittel einsetzen und was will man damit erreichen und ist das das geeignete Mittel? Also die Bundesregierung hat ja nicht nur den Baustopp als Mittel, um gegen bestimmte Vorkommen in Russland agieren zu können.
Aber es wird natürlich ein Zeichen gesetzt, denn Sie haben die Vergiftung beschrieben. Es gibt die Einverleibung der Krim beispielsweise. Also die Frage schon, welches Signal sendet man, falls Deutschland da überhaupt Signale senden kann an Russland?
Ja, unbedingt. Und ein Problem ist natürlich auch, dass diese Pipeline eher ein deutsch-russisches Projekt denn ein europäisches ist. Denn wenn man zum Beispiel mit der Stimme Europas auftreten könnte, dann hätte man natürlich viel mehr Gewicht. Aber Sie haben ja das Beispiel der Krim genannt. Da hat man ja im Grunde auch gesehen, wie beschränkt die Handlungsmöglichkeiten und vielleicht auch der Handlungswille ist.
Querdenker machen sich breit in Deutschland. Mit Stuttgart fing es an und der Telefonvorwahl Querdenken 0711, dann Berlin 030 und für heute steht nun die Stadt München auf dem Programm, also Querdenken 089. Birte Förster, Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung, die sind natürlich möglich, meistens aber mit strengen Auflagen nur genehmigt, also die Güterabwägung Versammlungsfreiheit gegen Gesundheitsschutz. Welcher Seite neigen Sie zu?
Ich neige der gar keiner Seite zu, sondern sage, Versammlungsfreiheit mit Gesundheitsschutz ist ja möglich. So ist es ja für heute in München eigentlich auch geplant.
Wenn die Auflagen eingehalten werden. Was wir aber gesehen haben, und das war in Berlin tatsächlich, Reichskriegsflaggen vor dem Reichstag. Ist die Demokratie bedroht angesichts solcher Bilder?
Also mir liegt es fern, jetzt zu sagen, dass die Demokratie an sich stark bedroht ist. Was aber, worauf wir achten müssen, ist, dass sie eben auch nicht alles aushält. Und natürlich, es wurde ja am Anfang immer gesagt, es sei eine so bunte Gesellschaft und da würden sich eben Rechtsextreme mit irgendwie Esoterikern zusammenfinden und die Menschen, die an diesen Demonstrationen teilnehmen, wissen das ja aber vorher. Das heißt, wenn man da hingeht, dann weiß man, mit wem man sich gemein macht. Und auch diese Gruppe Querdenken äußert ja durchaus staatsfeindliche Dinge, wenn sie zum Beispiel sagen, das Grundgesetz erstmal als staatliche Ordnung angreifen. Jeder darf sich natürlich eine andere staatliche Form wünschen, aber sie können eben nicht eine Demonstration, die ja relativ zufällig und ja mitnichten die gesamte Bevölkerung präsentiert, das wissen wir aus Umfragen, die können sie natürlich nicht zu einer verfassungsgebenden Versammlung erklären, wie das ja in Berlin geschehen ist. Und da gibt es natürlich auch. Ja, bitte.
Das mit der verfassungsgebenden Versammlung, das ist natürlich ein dolles Stück, denn das setzt ja im Prinzip voraus auch Abschaffung Grundgesetz und dieser Reichsbürgergedanke steckt dahinter. Deutschland hat gar keine, in Anführungszeichen, echte Verfassung, ist also gar kein wirklich souveräner Staat.
Genau, und das äußert ja der Pressesprecher Bergmann und behauptet, Deutschland sei immer noch besetzt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er in Geschichte nicht so gut aufgepasst in der Schule, aber wir feiern in 4 Wochen das 30-jährige Jubiläum der deutschen Einheit und der 2+4-Verträge und das ist das Ende der Besatzung der Bundesrepublik. Also das stimmt einfach nicht, dass Deutschland besetzt sei.
Aber ist es nicht doch ein Stück Kalkül der Provokateure, was da aufgeht? Müssen wir also über die Öffentlichkeit und die Rolle der Presse reden? Denn durch deren Beobachtung scheinen ja manchmal auch kleinere Aktionen wesentlich größer.
Ich glaube, dass Corona eigentlich nur ein Anlass ist, um jetzt das Unbehagen gegen diesen Staat, das man schon länger hegt, zu äußern. Und da macht man sich mit Rechtsextremen gemein und das macht man auch sehenden Auges, auch wenn man sich verbal immer wieder davon abgrenzt. Es ist ja vollkommen legitim, die Corona-Maßnahmen zu kritisieren. Das ist ja auch Teil unserer Demokratie, dass es Konflikte gibt, dass man Kompromisse aushandeln muss. Aber das, was die wollen, das geht ja weit über eine Kritik an den Corona-Maßnahmen hinaus. Das ist ja eben, erstmal wird ja überhaupt, gibt es Verschwörungstheorien, es wird geleugnet, dass es das Virus gibt und so weiter. Das ist vielleicht dieser ganze esoterische Bereich, aber es geht eben auch ganz stark, und dann muss man abwarten, was heute in München wieder geäußert wird. Es geht gegen die grundgesetzliche Ordnung.
Es ist ja eine sehr bunte Mischung, die sich da immer wieder zeigt. Und zu diesem Bunt gehört eben auch das Braun. Braucht es also zur sozialen Distanzierung gegen die Virusfortpflanzung eine deutlichere politische Distanzierung nach rechts außen?
Die braucht es vor allen Dingen von den Personen, die gegen die Corona-Maßnahmen tatsächlich demonstrieren wollen. Die müssen sich ganz genau überlegen, mit wem sie sich da gemein machen.
Und wir anderen? Wir anderen haben wir vielleicht doch zu sehr darauf vertraut, dass die Entnazifizierung nur einmal stattfinden musste, nämlich kurz nach der Nazizeit?
Also da sind Sie ja bei so einem anderen Thema, dass man vielleicht etwas provokativ formulieren könnte, was tun, wenn die Nazis bleiben oder die Rechtsextremen. Also wir müssen eben heute damit rechnen, dass wir einen bestimmten Anteil von Menschen mit rechtsextremer Haltung in der Bundesrepublik haben. Und da ist es aus meiner Sicht sehr wichtig zu sagen, dass die demokratischen Kräfte zusammenstehen, also alle, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das Grundgesetz definiert die deutschen Staatsbürger explizit nicht als ethnisch, also nicht Deutsche sind deutsch, sondern die Staatsbürger gehören zu Deutschland. Da kann man ganz viele unterschiedliche Herkünfte haben. Und es ist wichtig, dass sowas wie in Erfurt nicht passiert. In Sachsen-Anhalt haben, glaube ich, gestern die Linken mit der AfD zusammen ein Gesetz auf den Weg gebracht. Sowas darf nicht passieren. Also da müssen jetzt unsere demokratischen Verfahren geschützt werden.
Ja, man darf wieder essen gehen. Man darf wieder in Bars, in Kneipen, in Biergärten. Die sind wieder geöffnet unter Auflagen. Dazu gehört aber eben auch das Abfragen von Gästedaten. Bitte, Förster, mit welchem Gefühl geben Sie eigentlich Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse preis?
Ich gehe in der Regel immer in die gleichen Lokalitäten. Deswegen habe ich eigentlich großes Vertrauen in die Personen, die mir auch schon vor der Corona-Krise bekannt waren. Und es ist ja auch nicht so, dass es ein Interesse an meinen Daten per se gibt, sondern es geht darum, falls es zu einem Corona-Geschehen kommt, aufzuklären. Und wir werden das, auch wenn wir Präsenz an der Uni unterrichten, ja von unseren Studierenden verlangen müssen. Also deswegen habe ich großes Verständnis.
Das ist sehr positiv betrachtet. Andere sehen es anders. Der Bundesdatenschutzbeauftragte zum Beispiel, Ulrich Kelber, der bemängelt den Umgang mit diesen Corona-Kontaktdaten. Seine Kritik kurz zusammengefasst: zu offen, zu lange, nicht ausreichend geschützt. Muss da der Gesetzgeber nachlegen, nachregeln?
Naja, es gibt ja diese Bestimmung, dass die nach 2 Wochen vernichtet werden müssen, meines Wissens nach. Und mir ist es auch noch nicht begegnet, dass Listen offen herumgelegen hätten. Also ich habe jeweils für mich an meinem Tisch nur für meine Begleitung und mich einsehbar Daten eingetragen. Als mündige Bürgerin könnte ich den Zettel noch falten, wie quasi beim Wahlgang. Da faltet man seinen Wahlzettel ja auch zusammen, bevor man ihn in die Urne wirft. Ich könnte mir auch einen Briefumschlag mitbringen, also ich glaube, dass es tatsächlich nicht darum geht, dem Datenschutzbeauftragten, dass überhaupt Daten erhoben werden, sondern wie dann damit umgegangen wird. Und da könnte ich mich eben selbst einbringen, um die nicht sichtbar zu machen. Und ich muss vielleicht einen Vertrauensvorschuss diesen Lokalitäten entgegenbringen, dass sie das auch vernichten nach 2 Wochen.
Zettelfalten haben Sie gesagt, von Ulrich Kelber kommt der Vorschlag, Umschläge auf den Tischen. Auch andere technische Lösungen sind im Gespräch. Manchmal kann man ja schon so eine Art QR-Code einscannen und dann elektronisch seine Daten da weitergeben. Ja, hilft das?
Aber auch die QR-Code-Daten, die schützen eben vor dem Einsicht durch andere, aber auch die Daten müssen gelöscht werden. Also damit sind sie dem Problem der Löschung nicht entkommen. Die haben natürlich noch den Vorteil, dass, wenn es ein Corona-Geschehen gäbe, man vermutlich sehr viel schneller reagieren könnte, als wenn man einen Zaufel von Zetteln durchsuchen muss. Aber wir müssen ja auch sehen, also ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen, aber die Gastronomie, in die ich bin, die ist ja auch unter Stress. Die haben Leute entlassen, da ist weniger Bedienung unterwegs. Die müssen auch erstmal, glaube ich, überlegen, wie können sie das umsetzen. Und mir ist es bisher immer positiv und meine Daten schützend begegnet.
Ich frage mich ja manchmal, schreiben die Leute da nicht drauf, Donald Duck aus Entenhausen zum Beispiel, denn die Wirte, die können ja die Daten gar nicht überprüfen. Ich glaube, sie dürfen sich im Zweifelsfall noch nicht mal den Ausweis zeigen lassen. Da sind wir also beim Thema Akzeptanz. Wenn ich den Eindruck habe, ja, meine Daten muss ich geben, aber damit wird Schindluder getrieben, dann gebe ich sie lieber doch nicht so ganz echt.
Ja, andererseits müsste man sich dann vielleicht auch noch mal selbstkritisch fragen, wo hinterlasse ich denn überhaupt meine Daten? Also wenn Sie im Netz surfen, wo geben Sie da überhaupt überall Ihre Adressdaten an? Und für mich ist es jetzt ja was Zweckgebundenes. Es dient ja dazu, falls es zu einem Corona-Geschehen kommt, das nachvollziehen zu können, Personen zu warnen, das Geschehen einzudämmen. Das hat auch damit zu tun, dass wir ja alle froh sind, dass wir wieder in die Restaurants gehen können, dass Schulen wieder geöffnet sind, vor allen Dingen auch Kitas, Kinderbetreuung wieder läuft. Und aus meiner Sicht ist das jetzt ein kleiner Preis dafür.
Das klingt danach, dass sie
eine Öffnung möglich ist.
Das klingt danach, dass sie auch zu den 18 Millionen Deutschen gehören, die die Corona-Warn-App installiert haben.
Sie dürfen jetzt lachen. Ich habe ein iPhone, das zu alt ist für die Corona-App. Aber ich habe sie mir installieren wollen. Ich hatte auch die Warn-App installiert, weil mich vernetzte Infrastrukturen natürlich sehr begeistern. Aber das hat ja leider auch nicht funktioniert.
Das hat nicht funktioniert, haben wir diese Woche auch erlebt. Soweit vielen Dank, Birte Förster. Danke für eine spannende Stunde mit Birte Förster, Historikerin am Profilbereich Global- und Verflechtungsgeschichte der Uni Bielefeld. Frau Förster, eine wichtige Botschaft haben Sie noch.
Ja, ich möchte doch noch mal betonen, wie toll unser Grundgesetz ist, weil es nämlich auch denjenigen Meinungsfreiheit und Demonstrations- und Versammlungsrecht erlaubt, die gegen das Grundgesetz sind und Kritik möglich macht.